Deutschlandfunk. Hintergrund.
Scheitern einer Großmacht. Die USA und der Vietnamkrieg als fatales Muster.
And tonight, the day we have all worked and prayed for.
Der Tag ist gekommen, auf den wir alle hingearbeitet und für den wir gebetet haben. Zum ersten Mal seit 11 Jahren stehen keine amerikanischen Streitkräfte mehr in Vietnam. Alle unsere Truppen sind auf dem Heimweg.
In einer Rede an die Nation verkündete US-Präsident Richard Nixon den Abzug der letzten GIs aus Südvietnam am 29. März 1973. 2 Tage zuvor hatte Nordvietnam 591 amerikanische Kriegsgefangene freigelassen. Für die USA war der Krieg offiziell beendet.
17 Millionen Südvietnamesen haben das Recht, ihre eigene Regierung zu wählen, ohne Beeinflussung von außen. Unser Programm der Vietnamisierung versetzt sie in die Lage, dieses Recht zu verteidigen.
Der Optimismus, den Nixon damals noch verbreiten wollte, war wenige Jahre später nur mehr eine hohle Phrase. Denn 1976 unterlag Südvietnam dem kommunistischen Norden endgültig. Die Großmacht USA hatte zudem ein weithin zerstörtes und gespaltenes Land zurückgelassen. Ein Vorgehen, das sich im 21. Jahrhundert in ähnlicher Weise wiederholen sollte. Dazu später mehr. Ein Vierteljahrhundert war Vietnam Kriegsschauplatz gewesen, zunächst im Kampf zwischen der Kolonialmacht Frankreich und der vietnamesischen Unabhängigkeitsbewegung unter Führung Ho Chi Minhs. Nach der militärischen Niederlage 1954 in der Schlacht von Dien Bien Phu zogen sich die Franzosen zurück. Vietnam wurde am 17. Breitengrad in den kommunistisch orientierten Norden und den westlich ausgerichteten autokratischen Süden geteilt. Unter Präsident John F. Kennedy verstärkten die USA ihr Engagement in Südostasien. Die Zahl der US-Militärberater in Südvietnam stieg auf 16.000. Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson setzte diese Politik fort und verkündete pathetisch, die Freiheit San Franciscos werde in der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon verteidigt.
This nation will keep its commitments from South Vietnam to West Berlin.
Unsere Nation wird ihre Verpflichtungen einhalten, von Südvietnam bis West-Berlin.
Sicherte Johnson den Verbündeten weltweit Unterstützung zu. Es galt, nach China und Nordvietnam, ein weiteres Vordringen des Kommunismus in Südostasien zu verhindern. Südvietnam wurde zum Testfall, eine pro-westliche Bastion zu verteidigen. Der damalige Harvard-Professor und spätere US-Außenminister Henry Kissinger sprach 1964 von einem wichtigen Stein in einer Domino-Reihe.
Wenn wir jetzt dort von einem drittklassigen kommunistischen Agrarstaat besiegt werden, dann werden die Chinesen behaupten können, dass wir ein Paper Tiger sind.
Anfang 1964 führten die USA verdeckte Operationen gegen Nordvietnam durch. Das US-amerikanische Verteidigungsministerium, das Pentagon, bereitete Pläne für eine Bombardierung vor. Ein Zwischenfall im Golf von Tonkin am 2. und 4. August bot schließlich Anlass für ein militärisches Eingreifen. Es hieß, nordvietnamesische Boote hätten ohne Grund das amerikanische Marineschiff Maddox beschossen. Zumindest einige Details rund um den Zwischenfall waren erfunden bzw. übertrieben. Ein Vorgehen, das an die irreführenden Berichte über angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak 2003 erinnert. Nach den Ereignissen im Golf von Tonkin bombardierten amerikanische Flugzeuge nordvietnamesische Marinebasen und Treibstofflager. Präsident Lyndon B. Johnson rechtfertigte das Vorgehen.
As President and Commander-in-Chief,
Amerikaner, als Präsident und oberster Kommandierender ist es meine Pflicht, dem amerikanischen Volk mitzuteilen, dass erneute feindselige Akte gegen Schiffe der Vereinigten Staaten mich heute gezwungen haben, den militärischen Verbänden der Vereinigten Staaten zu befehlen, diese zu beantworten.
Die USA traten in einen Krieg ein, den sie offiziell nie erklärten. Der Gegner, Nordvietnam unter Ho Chi Minh und die mit dem Norden verbündete Guerilla-Organisation der Vietcong im Süden, war militärisch zwar weit unterlegen, wehrte sich aber verbissen gegen die Supermacht USA. Ende 1965 waren bereits 100.000 US-Soldaten in Südvietnam stationiert, 1968 zeitweise sogar über eine halbe Million. Mehr als 7 Millionen Tonnen Bomben warf die US-Luftwaffe auf Vietnam, weit mehr als im Zweiten Weltkrieg, darunter Napalm- und Splitterbomben. Das Bild des weinenden und davonlaufenden, durch Napalm halb verbrannten nackten Mädchens Kim Puk ging um die Welt. Zudem versprühten Flugzeuge Unmengen Herbizide, um den Dschungel zu entlauben und Reisfelder zu zerstören. Darunter mehr als 45 Millionen Liter Agent Orange mit dem Gift Dioxin.
Oh, the army tried some fancy stuff to bring them to their knees. Like Agent Orange defoliants.
Von Giftwolken über den Dschungelpfaden sang der amerikanische Musiker Country Joe McDonald in seinem Agent Orange Song. Die Folgen des Giftes seien verheerend gewesen, erklärte Nguyen Vian Huan von der Agent Orange Association Vietnam Jahrzehnte später.
Die Kinder werden nicht normal geboren. Einmal hatten wir ein Kind mit einem Kopf wie ein Hund. Diese Kinder überleben meistens nicht länger als 48 Stunden.
Noch immer leiden Hunderttausende Vietnamesen an den Spätfolgen. Noch immer werden Kinder mit Missbildungen geboren. Die US-Regierung bestritt einen direkten Zusammenhang zwischen Missbildungen, Krebserkrankungen und dem Einsatz von Agent Orange, obwohl medizinische Studien das Gegenteil belegten. Am 16. März 1968 brach ein Trupp der sogenannten Charlie-Kompanie unter dem Kommando von Leutnant William Kelly zu einem Einsatz auf. Ihr Ziel, das Dorf My Lai.
Ich bin sehr früh aufgewacht an diesem Tag. Dann hörte ich die Hubschrauber.
Pham Thi Thuan war damals eine Frau von Mitte 30, als die GIs in ihrem Dorf landeten und aus ihren Helikoptern sprangen.
Ich dachte, sie werden unsere Häuser durchsuchen und wieder verschwinden, wie immer.
Doch es war nicht wie immer. Angeführt von einem unerfahrenen 24-jährigen Leutnant, hatten die Soldaten noch die Worte ihres Vorgesetzten im Ohr, wie sich später einige erinnerten.
Unser Captain Medina sagte uns, ihr geht da jetzt rein, brennt alles nieder und tötet jeden. Als wir aus den Hubschraubern heraussprangen, haben wir sofort angefangen zu schießen.
Als der erste Zivilist erschossen wurde, war es zu spät. Das war nur noch Schieß, Schieß, Bang, tot. Es lief komplett aus dem Ruder.
Nach rund 4 Stunden war alles vorbei. My Lai, ein Schlachthaus mit mehr als 500 Toten. Doch trotz massiver Bombardements und des Einsatzes modernster Waffen ließ sich der Widerstand von Nordvietnamesen und Vietcong nicht brechen. Eine hochgerüstete Armee konnte in diesem asymmetrischen Krieg gegen die Guerillataktik eines weithin unsichtbaren Gegners keinen entscheidenden Sieg erringen. Hinzu kamen massive Proteste vor allem junger Menschen gegen den Vietnamkrieg, in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern. Im Mai 1968 begannen daher langwierige geheime Friedensgespräche in Paris unter Leitung des amerikanischen Sonderberaters Henry Kissinger und des nordvietnamesischen Chefdelegierten Lê Duc Tho. Mit am Tisch saßen Vertreter der Vietcong und Südvietnams. Nach 4,5 Jahren kam schließlich eine Vereinbarung zustande, die US-Präsident Richard Nixon in einer Ansprache an die amerikanische Nation ankündigte.
Wir haben ein Abkommen beschlossen, den Krieg zu beenden und einen ehrenvollen Frieden nach Vietnam und Südostasien zu bringen.
Das Abkommen über die Beendigung des Krieges und die Wiederherstellung des Friedens in Vietnam, so der offizielle Titel, sah einen Waffenstillstand und den Abzug der US-Soldaten innerhalb von 60 Tagen vor. Im Gegenzug sicherte Nordvietnam zu, alle amerikanischen Kriegsgefangenen freizulassen. Der 17. Breitengrad galt als vorläufige Grenze bis zu freien Wahlen im Süden des Landes. Zum Abzug der letzten US-Truppen am 29. März 1973 erklärte Präsident Richard Nixon:
Dies ist ein dauerhafter und versöhnender Frieden. Ein Frieden, der nicht nur den Krieg in Südostasien beendet, sondern eine Friedensperspektive für die ganze Welt eröffnet.
Doch hinter der optimistischen Prognose stand die bittere Bilanz des Vietnamkriegs. Fast 60.000 gefallene amerikanische Soldaten, zwei Drittel im Alter von 18 bis 21 Jahren, mehr als 300.000 Verletzte, viele Veteranen begingen Selbstmord. Auf südvietnamesischer Seite starben Schätzungen zufolge ca. 1 Million Soldaten und rund 2 Millionen Zivilisten. 2 weitere Millionen wurden verstümmelt. In Nordvietnam verloren ebenso viele Menschen ihr Leben. Die vietnamesischen Kriegsparteien hielten sich jedoch nicht an die Vereinbarungen von Paris. Die Kämpfe gingen weiter. Im März 1975 begann die sogenannte Ho Chi Minh-Offensive gegen das südvietnamesische Regime, das nach 2 Monaten zusammenbrach. I'm dreaming of a white Christmas. Am 28. April 1975 spielten die amerikanischen Radiosender Bing Crosbys I'm Dreaming of a White Christmas. In dieser Jahreszeit ein ungewöhnlicher Titel, aber es war das Zeichen für die Evakuierung der letzten verbliebenen Amerikaner aus der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon. Captain Gerald Barry saß am Steuer eines Helikopters, der auf dem Dach der US-Botschaft landete, wo die Amerikaner und rings um das Botschaftsgebäude Tausende ihrer südvietnamesischen Verbündeten auf Hilfe warteten, die meisten vergeblich.
Wir erklärten, dass wir ohne den Botschafter nicht abfliegen. Er kam schließlich an Bord und los ging's. Und das war das Ende.
Das pro-westliche Südvietnam kapitulierte bedingungslos. Im Juli 1976 riefen die Sieger die Sozialistische Republik Vietnam aus. Saigon wurde in Ho Chi Minh-Stadt umbenannt. Nach der gewaltsamen Wiedervereinigung verschwanden Hunderttausende Südvietnamesen in Arbeits- und Umerziehungslagern. Das Versprechen Nixons von einem freien Südvietnam war nichts anderes als leere Worte. Mehr als 1 Million sogenannte Boat People flohen in den Folgejahren über das offene Meer. Zahllose Menschen kamen dabei ums Leben. This is the end. Beautiful friend. Die Aufnahmen aus Saigon lassen heute an die Bilder vom Flughafen Kabul denken. Im August 2021 versuchten dort mehrere Staaten unter Federführung des US-Militärs, ihre Staatsangehörigen sowie afghanische Schutzbedürftige vor den islamischen Taliban in Sicherheit zu bringen. Erneut war der Versuch gescheitert, durch eine militärische Intervention einen Systemwechsel herbeizuführen und demokratische Strukturen in einem besetzten Land zu implementieren. Der Historiker und US-Experte Bernd Greiner spricht von einem wiederkehrenden Denkfehler, politische Probleme mit militärischen Mitteln lösen zu wollen.
Obwohl es tausenderlei Warnungen gegeben hat, auch intern aus dem State Department, aus dem Pentagon, hat sich die politische Führung darüber hinweggesetzt und gesagt, wir demonstrieren hier unsere militärische Stärke, darauf kommt es an, ohne das mindeste Verständnis für die gesellschaftliche Situation, für die politische Dynamik in Afghanistan, für die Spaltung dieses Landes in verschiedene Stämme.
Robert McNamara, von 1961 bis 1968 US-Verteidigungsminister, nannte in seinen Erinnerungen den Vietnamkrieg einen furchtbaren Irrtum. Aber hat die amerikanische Außen- und Militärpolitik daraus Lehren für Afghanistan oder den Irak gezogen? Bernd Greiners Bilanz amerikanischer Interventionen seit dem Zweiten Weltkrieg.
Das können Sie daran ablesen, dass die USA seit 1945 mit Abstand die meisten Kriege geführt haben und dass sie, salopp formuliert, eine Art Weltmeister im Sturz missliebiger, darunter auch demokratisch gewählter Regierungen sind. Bei allen Interventionen in der Dritten Welt war dieser Versuch, ein genuin politisches Problem mit den Mitteln des Militärs angehen und lösen zu wollen, zum Scheitern verurteilt. Denken Sie an Vietnam. Und die dort gemachten Erfahrungen hat man eben nicht übersetzt auf die Situation nach 2001.
Stattdessen nutzten die USA nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der Sowjetunion ihre militärische Übermacht für weitere Interventionen. Die Antwort auf 9/11 nach den Anschlägen auf das World Trade Center, der Einmarsch in Afghanistan im Herbst 2001. Die Reaktion auf die angeblichen Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins, die Invasion im Irak anderthalb Jahre später. Melanie McAllister, Historikerin für amerikanische Geschichte an der George Washington Universität in Washington.
Es sah so aus, als ob die USA am Ende des Kalten Krieges als einzige Supermacht übrig war. Das ließ den Einsatz des Militärs in Zukunft aussichtsreich erscheinen, für die verschiedensten Situationen und Regionen, auf eine Weise, die in den 70er und 80er Jahren nicht denkbar gewesen wäre.
Zudem veränderte die Einführung der Berufsarmee im Jahr 1973 die demografische Zusammensetzung des Militärs. Während junge Menschen aus wohlhabenden und gebildeten Schichten noch gegen ihre Entsendung nach Vietnam auf die Straße gegangen waren, mussten ihre Altersgenossen Jahrzehnte später im Falle eines neuen Krieges keine Einberufung mehr fürchten. Die Einsätze in Afghanistan oder dem Irak verliefen ohne größere Proteste in den USA.
Die Dienstpflicht wurde abgeschafft, weil die militärische Führung und der Kongress sich der Nachteile bewusst war. Mit der Dienstpflicht werden zu viele Bürger in die Fragen von Politik und Krieg mit einbezogen. Bürger, die diese Politik vielleicht nicht unterstützen. Kriege werden dadurch möglicherweise schneller problematisiert. Die Entscheidung, zur Berufsarmee überzugehen, war auch eine Entscheidung, um bestimmte Bevölkerungsgruppen vom Militär fernzuhalten. Es ging also auch darum, die demografische Zusammensetzung des Militärs zu verändern.
Die andere Supermacht, die Sowjetunion, erlebte ihr Vietnam nach dem Einmarsch in Afghanistan 1979. Was als kurze Intervention geplant war, dauerte mehr als 9 Jahre. Trotz massiver Luftangriffe, der Entsendung weiterer schwer bewaffneter Kampftruppen und vieler Opfer in der afghanischen Bevölkerung gelang es den Sowjets nicht, das Land unter Kontrolle zu bringen. Als sich die sowjetische Armee Anfang 1989 aus Afghanistan zurückzog, registrierte sie 15.000 tote Soldaten. Die afghanische Seite beklagte zwischen 100.000 und 1 Million Kriegsopfer. Rund 7 Millionen Menschen waren während des Krieges auf der Flucht. Die Sowjetunion hinterließ ein Land im Bürgerkrieg, aus dem die Taliban als Sieger hervorgingen. Droht heute Russland mit dem Überfall auf die Ukraine ein ähnliches Szenario wie seinerzeit dem Vorgängerstaat Sowjetunion in Afghanistan oder den USA in Vietnam? Erneut steht eine Großmacht einem kleineren, aber ausdauernden und fest entschlossenen Gegner gegenüber. Mit dem Unterschied, dass damals China und die Sowjetunion das kommunistische Nordvietnam und die Vietcong nur begrenzt unterstützten. Heute dagegen fällt die militärische, wirtschaftliche und finanzielle Hilfe des Westens für die Ukraine ungleich größer aus. Der Blick in die Geschichte zeigt allerdings auch, dass sich die Invasoren meist erst nach langen und für alle Beteiligten verlustreichen Kämpfen zurückzogen.
Das war der Hintergrund. Scheitern einer Großmacht. Die USA und der Vietnamkrieg als fatales Muster. Eine Sendung von Otto Langels. Redaktion Johanna Herzing.